Sperrraum Talk, der Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur von Rotonda Business Club und Jung.
Hallo Anna.
Hallo Markus.
Anna, ich weiß, dass du gerade ein Haus neu gebaut hast. Jetzt frage ich mich natürlich passend zu unserem Gast, welche Rolle hat denn bei der Planung eigentlich das Thema Energieversorgung für euch gespielt?
Bei uns tatsächlich gar kein so großes, weil wir so ein Komplettpaket vom Bauträger gekauft haben. Das heißt, alles war im Endeffekt schon vorgegeben, eben genauso die Energieversorgung. Und ja, rückwirkend betrachtet kann ich auch nur sagen, toi, toi, toi. Also vor allen Krisen, die dann so ausgebrochen sind, haben wir da wirklich noch Glück gehabt.
Ah, okay. Jetzt wollte ich nämlich sagen, unser heutiger Gast, der Johannes Fütterer, der hätte sonst natürlich noch super ein paar Tipps parat gehabt. Der ist nämlich Gründer und Gesellschafter der Diffion GmbH. Das ist eines der erfolgreichsten, jetzt muss man sagen, ehemaligen PropTechs, weil es das Unternehmen schon 7 Jahre gibt. Und das Unternehmen will mit seinen Lösungen zur Dekarbonisierung im Gebäudebetrieb beitragen. Da geht es natürlich viel um das Thema Energieversorgung, Heizung. Es geht um Energieeinsparen, um CO2-Einsparen und das Ganze mit den Betriebsdaten von den Gebäuden. Die werden in Echtzeit erfasst, werden ausgewertet, werden mit externen Daten wie zum Beispiel Wettervorhersagen kombiniert und auf der Basis wird dann eben abgeleitet, wie muss ich denn meine Anlagen steuern, damit mein Gebäude möglichst effektiv ist, damit ich möglichst viel CO2 und Energie einsparen kann.
Ja, und für Gebäudeeigentümer, die so die Performance und Nachhaltigkeit ihrer Immobilien und Portfolios verbessern können, ist das natürlich auch ein riesiger Mehrwert. Deshalb ist Diffion seit der Gründung 2017 auch schnell gewachsen. Heute hat das Unternehmen über 60 MitarbeiterInnen aus 11 verschiedenen Ländern. Die Vision? 1 Million Gebäude nachhaltig machen und 100 Megatonnen CO2 pro Jahr einsparen.
Ja, dann würde ich sagen, wir holen Johannes mal das Mikro und hören, wie nah er mit seinem Team an diesem Ziel schon dran ist. Mein Name ist Markus Gerhards, ich bin Programmleiter Immobilienwirtschaft im Rotonda Business Club.
Und mein Name ist Anna Sebizek, ich bin Marketingmanagerin Architecture bei Jung. Herzlich willkommen zu Sperrraum Talk, dem Podcast rund um Immobilien, Bauen und Architektur. Hallo Johannes.
Hallo. Herzlichen
Dank. Hallo, schön, dass du da bist.
Ja, ich freue mich hier zu sein. Danke für die Einladung.
Johannes, Markus hat mich eben zu meinem Hausbau befragt, dass du selbst vor einigen Jahren ein Haus gekauft und saniert hast. Wie bist du bei deinem Eigenheim das Thema Energieversorgung angegangen?
Das ist tatsächlich erschreckend bodenständig gewesen. Ich selber habe mich wissenschaftlich mit der Regelung von thermisch aktiven Bauteilen, also thermisch trägen Systemen beschäftigt und wir wollten eine Fußbodenheizung reinbauen und ich habe dann mit unserem Installateur gesprochen, wie man das denn auslegen sollte und wie man das regeln sollte und ich habe gemerkt, wir hatten eigentlich überhaupt keine gemeinsame Basis. Oh. Und ich war am Ende des Tages total dankbar, dass ich, das war 2021, also wir hatten noch, die Handwerker waren noch sehr schlecht verfügbar und tatsächlich war ich dankbar, dass mir überhaupt jemand eine Heizung in das Gebäude gebaut hat. Und da wir dann auch Zeitdruck hatten, sind wir leider sehr konventionell mit Gas- und Fußbodenheizung reingegangen, die komplett einfach geregelt ist, eigentlich so, wie man es nicht machen sollte. Aber es war tatsächlich für mich nicht anders umsetzbar.
Ja, ja, und heute würde man es wahrscheinlich anders machen, ne?
Wenn man mehr Zeit hätte und gute Systeme verfügbar hätte, würde man es anders machen, ja.
Also auch auf die Gefahr hin, dass wir jetzt vielleicht den Zeitrahmen sprengen, aber ich stelle mir vor, wenn man ein Haus kauft und das saniert, wie viele Stunden könnten wir über irgendwelche Geschichten reden von dieser Sanierungsaktion?
Ewig. Also wir haben ein Haus von 1968 gekauft, das im Prinzip komplett entkernt und von innen neu aufgebaut. Und wir haben es tatsächlich ohne Architekten gemacht. Das hatten wir am Anfang überlegt, aber wir haben recht wenig nach außen hin an der Fassade geändert, auch nichts Großes am Dach geändert. Und dann haben wir das in Eigenregie gemacht, hatten aber einen sehr guten Bauleiter, der auch aus Köln, der befreundete Gewerke hatten. Deshalb waren die anderen Gewerke und die Dienstleister eigentlich von vornherein klar. Und mit der Truppe sind wir tatsächlich erstaunlich gut. Ich glaube, 20% Kostenabweichung nach oben, also überschaubar, sind wir gut durch die Baustelle gekommen.
Sehr schön, das finde ich doch schon mal ein sehr positives Feedback, weil wir hatten das auch gerade schon im Vorgespräch. Also gerade das Eigenheim ist ja auch irgendwie so ein Lebensprojekt, wo man eigentlich gefühlt nie fertig wird. Also klingt das doch sehr positiv.
Genau, macht man jetzt stückchenweise weiter. Der Garten kommt danach, der Vorgarten und so weiter.
Ich sehe schon, ihr würdet euch super, super ergänzen jetzt gerade. Ne? Ich bin da raus, ich bin ja Mieter, ich bin da raus. Ja.
Auf jeden Fall, aber kommen wir vielleicht mal weg vom Eigenheim zum eigenen Unternehmen, denn du hast ja 2017 gegründet und nun stehen wir 7 Jahre später. Steht ihr jetzt da, wo ihr damals hin wolltet?
Also damals haben wir gedacht, dass das alles viel schneller geht. Wir sind eine Ausgründung aus der RWTH Aachen. Wir waren sehr überzeugt von unserer Technologie und dachten eigentlich, dass uns die Leute das aus den Händen reißen. Die Begriffe Sales und Marketing waren uns gar nicht so ein Begriff. Jetzt hatten wir viele glückliche Umstände, die uns über die Jahre dann doch immer wieder Auftrieb gegeben haben. Und jetzt ist es tatsächlich fast in den 7 Jahren das erste Mal, dass wir zufrieden sind und überlegen, wie halten wir die Position, wie festigen wir sie und wie gehen wir von hier aus weiter. Ja, und die 7 Jahre auf dem Weg dahin waren immer so, dass wir getrieben waren, dahin zu kommen, wo wir jetzt sind.
Du hast jetzt gerade gesagt, verschiedene Faktoren, die euch dann immer wieder Auftrieb gegeben haben. Magst du uns so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie sich das Ganze über die Zeit entwickelt hat?
Ja klar, gerne. Wir haben 2017, 2018 damit zugebracht, eine Cloud-Plattform für die Gebäudetechnik aus der Uni zu einem Marktprodukt zu verändern. Muss man natürlich, eine Plattform verkauft sich per se immer schlecht. Man braucht Anwendungsfälle, man braucht Use Cases, wie man sie verkaufen kann. Und das erste war, okay, Betriebskosteneinsparung im Gebäudebetrieb. Und das an die Immobilienwirtschaft zu verkaufen, ist extrem schwer. Dass die Immobilienwirtschaft unser Kunde ist, war uns damals gar nicht klar. Wir haben das erstmal an Hersteller und Facility Manager auf der Light and Building, auf der ISH versucht unterzubringen, was erschreckend schlecht funktioniert hat. Aber es hat auch nicht so schlecht funktioniert, dass wir komplett verzweifelt waren, sondern wir haben darüber dann Business Angels kennengelernt, tatsächlich Patriarchen aus der Gebäudetechnik, die uns unterstützt haben und gesagt haben, das ist eigentlich genau das, was die Technik braucht. Aber dann sind wir 2019 raus und sind dann wirklich an die Immobilienwirtschaft rein. Die Kölner Art Invest hat uns damals viel geholfen und haben versucht, Betriebskosteneinsparungen dort unterzubringen. Das hat natürlich auch überschaubare Resonanz, aber einige haben eben das damals schon als wichtig erachtet, auch CO2-Reduktion, Energiereduktion, womit wir dann 2020, als klar wurde, okay, es wird eine EU-Taxonomie geben, wir müssen transparenter werden, wir müssen was tun, uns in die Zeit getragen hat, dann gab es auf einmal viele Innovationstöpfe, dann hatten wir viele Pilotprojekte. Und dann kam 2022 Energiepreiskrise, wo eine gewisse Sensibilität zu dem Thema auch auf Asset-Management-Seite eben nochmal verstärkt wurde. Und letztendlich jetzt 2023, oder näher, es war, wann kam es eigentlich? Weiß ich nicht ganz genau, wann das Gesetz released wurde, aber mittlerweile ist es im neuen Energiegesetz in der letzten Novelle eben regulatorische Pflicht, solche Systeme mit einzubringen, ab einer bestimmten Mindestleistung von Nichtwohngebäuden. Und das ist natürlich jetzt eine angenehmere Situation als vor 6, 7 Jahren.
Ja, das ist die richtige Lösung, die dann in so eine Zeit reinfällt, ne, wo genau das dann gebraucht wird. So Zufälle, sage ich mal, braucht es dann manchmal vielleicht auch, ne? So dieses Timing. Es gibt auch so ganz berühmte Themen mit, keine Ahnung, ob das Smartphone ist oder ich glaube, es ist irgendwie diese Napster, diese Musiktauschplattform, ne? Das ist so dieses Beispiel, die einfach zu früh dran waren, da war die Technologie noch nicht so weit und das gibt es ja immer wieder, diese Beispiele, ne?
Genau.
Eine gute Lösung, die aber aus irgendeinem Grund dann passt noch nicht alles zusammen.
Ja, das ist es ja im Venture-Business, in der Wagniskapital-finanzierten Startup-Bubble gibt es sehr viele, die einfach scheitern, weil sie einfach ein Jahr oder ein halbes Jahr zu früh waren. Ja. Dann geht das Geld aus und dann sind die Unternehmen weg, obwohl die technische Lösung ein Jahr später gebraucht wird. Da gibt es Das ist manchmal tragisch, ja. Mhm. Andersrum, wenn man zu spät ist, hat man eigentlich die etablierten Hersteller, die ja typischerweise langsamere sind in der Innovationsgeschwindigkeit, wo du dann aber nicht mehr reinkommst. Ne? Also du hast immer diese Wette, du investierst in eine Technologie oder gehst als Gründer in eine Technologie und musst hoffen, dass das Timing eben passt. Und Timing ist am Ende dann alles, ja.
Und dabei verfolgt ihr ja sogar ein relativ spezielles Konzept. Also du hast gerade schon die Transparenz angesprochen. Ihr macht eure Dokumentation bzw. euren Code ja öffentlich zugänglich. Das heißt, es könnte theoretisch kopiert werden. Warum macht ihr das und was sind eure Gedanken dahinter?
Erstmal ist unsere Technologie auf Forschungsergebnissen begründet. Ja, das erstmal grundsätzlich viel davon war Open Source, also unsere Plattform ist im Grunde ein zusammengebautes Kunstwerk oder eine zusammengebaute Maschine aus einzelnen Open Source Bestandteilen. Und wenn man im Internet guckt, wir zeigen unseren kompletten Stack, wie wir es aufbauen. Und wir haben eine öffentliche Dokumentation über die Ingenieurstechnik, über die Semantik, über die Datenmodelle, die dahinter sind. Die Überlegung war also ursprünglich, wenn wir öffentliches Wissen nehmen und wir hatten einen Forschungstransfer, also wir durften es, also Steuergeld bezahlte Unterstützung, dass wir dieses Wissen nehmen können und in ein Marktprodukt überführen können, dann müssen wir es aber trotzdem transparent machen, was wir tun. Also es war so ein bisschen eine Verpflichtung, die wir gefühlt hatten. Zweiter Punkt ist, wir mussten uns natürlich gegenüber den etablierten Herstellern und aber auch gegenüber den Kunden behaupten. Und wenn du ziemlich genau zeigst, was du machst, sobald sich damit jemand tiefer beschäftigt, erweckt das eine gewisse Kredibilität. Mhm. Und das haben wir gemacht. Mittlerweile überlegen wir uns aber, ob wir das ein Stück weit zurückfahren, um eine große Open Source Community daraus zu machen, wie wir das von anderen Beispielen ja kennen. Ist es nicht breit genug? Gibt es nicht genug Leute, die das vorantreiben, sodass man damit dann noch ein Geschäftsmodell obendrauf hätte, womit man es weitertreiben kann? Und trotzdem müssen wir eben weiter offen bleiben, um Standard- und Schnittstellendiskussionen in der Branche zu vereinfachen, um dann hinten raus eben schneller in noch technologischere Anwendungen zu kommen.
Mhm. Ich finde, das ist ja ein interessanter Punkt, Anna. Ich meine, ihr entwickelt ja auch ein technisches Produkt, ne? Also dieser Grad von eben nicht alles für sich nur zu machen, eine gewisse Offenheit brauche ich ja auch und Kooperationsbereitschaft und da aber den Grad zu finden, trotzdem das eigene Produkt zu entwickeln und nicht da irgendwie unterzugehen. Das ist, das sind ja strategisch ganz wichtige Entscheidungen, wie man da rangeht, ne?
Absolut, ja. Also ich denke, das ist auch kein Geheimnis. Man muss da immer die eigene Wirtschaftlichkeit auch im Blick behalten. Das geht euch nicht anders als uns. Aber wir haben da schon immer den Anspruch, auch breit und offen zu denken und auf Standards zu setzen, sage ich mal, die auch langfristig offen sind und auch einfach grundsätzlich offene Kommunikationsstandards sind, ne? Wie Bluetooth Mesh, KNX und so weiter, um da einfach langfristige Sicherheiten auch bieten zu können.
Genau, wir modellieren ja im Prinzip die gesamte Semantik der Gebäudetechnik, die in einem Objekt drin ist, die bilden wir in unserer Plattform ab. Mhm. Und dieses Datenmodell muss eigentlich offen sein, weil wenn es das nicht wäre und wenn man nicht sehen würde, dass es kompatibel zu anderen Datenmodellen ist, dann würde man seinen Kunden ja direkt in ein Vendor-Login führen. Der gibt einem gewisse wirtschaftliche Vorteile vielleicht, aber das ist meines Erachtens nach eine sehr alte Denke, sondern die Leute sollten sich proaktiv für einen entscheiden, weil man dann eben möglichst gering Vendor-Login hat und auch eine gewisse Modularität in der Lösung hat, sodass man die Semantik, die abgebildet ist, in strukturierten Daten über das Gebäude, dann auch wieder in anderen Modellen, in anderen Plattformen unterbringen kann.
Mhm. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Wir haben ja eben, die Anna hat ja quasi diesen Rückblick so ein bisschen bei dir angefragt, so diese 7 Jahre. Wie verändert sich euer Produkt oder eure Lösung? Also sind da Punkte dabei, dass ihr jetzt sagt so, okay, wir haben jetzt das ist unsere Lösung und das optimieren wir jetzt? Oder seid ihr permanent auch dabei, dass ihr sagt so, da kommt jetzt gerade was ganz anderes, vielleicht ein anderer Teilaspekt, der jetzt nochmal wichtig ist, wo ihr dann drauf geht. Also wie flexibel ist das sozusagen, was ihr da macht?
Lass uns ganz kurz nochmal einen Schritt zurück machen. Wir haben gerade super meta und super technisch eigentlich gesprochen, aber was heißt es konkret? Ne? Konkret ja. Meine ich, okay, wir kommen aus dem Neubau, wir haben ein BIM-Modell und müssen das in eine Struktur überführen. Wenn ich offene Standards habe, geht das sofort. Mhm. Ne? Kann ich das im Prinzip komplett automatisieren. So, wenn ich jetzt einen offenen Standard habe und ein Datenmodell, was klar ist und jemand möchte darauf eine KI trainieren, dann muss er diesen Standard kennen, muss er wissen, was die Daten bedeuten. Wenn er dann von seinem Kunden diese Daten verfügbar gemacht hat, kann er direkt loslegen. Also wir vereinfachen die digitale Wertschöpfung. Und wir wollen ja eigentlich hinkommen, dass wir das Asset Management und die Immobilienbewirtschaftung, die ja sehr nicht digital ist, eben wirklich in eine digitale Transformation kriegen. Da sind die Mehrwerte dann, wenn wir da anfangen. Also wir statten die Gebäude ja aus, wir bekommen alle Daten, wir haben einen digitalen Zwilling, wir optimieren den Gebäudebetrieb, aber wir sorgen dafür, dass der Asset Manager eben auch eine Transparenz darüber hat, wie gut funktioniert mein Gebäude, welchen Service gebe ich meinen Mietern, wie performen eigentlich meine Dienstleister, wie performen mein Facility Manager, mein Wartungsunternehmen und wo sind eigentlich alle meine Daten, die ich brauche für Fondsreporting, für ESG-Reporting. Mhm. Zweiter Punkt, ich will meine Stranding-Zeitpunkte nach hinten verschieben, ich will eine bessere Rendite, will eine bessere Vermietbarkeit und ein nachhaltigeres Gebäude erzielt das. Und der dritte Punkt, wenn ich anfange, sowas tue, die Daten zentral zusammenführe, mich mit dem Asset beschäftige, habe ich auch eine Grundlage für eine strategische Ausrichtung hinsichtlich Dekarbonisierungsfahrplan. Ne? Wie komme ich mit dem Asset noch weiter? Und die Komplettsanierung ist da keine Lösung, das schaffen wir einfach nicht schnell genug, sondern wir müssen auch in Teilsanierung rein und da sind wir der erste Schritt. So, das ist jetzt erstmal das Ziel, was wir haben. Wie verändert sich das? Also das ist erstmal eine große Aufgabe, das überhaupt zu tun. Dann braucht man die technologischen Dinge dafür. Ne? Unsere Mission ist tatsächlich super technisch, sagt sie trotzdem. Wir machen die Cloud-Plattform zum Standardgewerk der technischen Gebäudeausrüstung. Ohne die kann ich ein Gebäude gar nicht wirtschaftlich, nachhaltig, zukunftsorientiert betreiben. So, das tun wir erstmal. So, und darüber hinaus hast du jetzt gefragt, wie verändert sich das alles? Und da sind halt die wichtigsten Punkte, die wir sehen. Wir haben ein Energiesystem, was am Anschlag steht. Wir müssen eigentlich jede Flexibilität, die irgendwo da ist, in das Energiesystem einbringen. Wir haben es gesehen, Oranienburg, ein Stadtwerk, was auf einmal keine Ladesäulen und keine Wärmepumpen mehr in einem Neubaugebiet ans Netz lässt. Wir haben Zeiten, wo wir Geld bezahlen, dass wir Strom nach Norwegen verkaufen. Und gleichzeitig gibt es an anderen Zeiten, wo wir wahnsinnig viel Geld bezahlen, um Strom aus Norwegen wieder zurückzukaufen. Ne, das ist die faktische Enteignung, die da betreibt. Wir transferieren einfach Geld in andere Länder. Und das ist ein Punkt, wo wir uns überlegen müssen, wo soll das Energiesystem stehen? Und Gebäude haben eine große Lastflexibilität, insbesondere wenn man sie mit Speichern, mit Wärmepumpen, mit Ladesäulen gemeinsam denkt. Und das ist der nächste Punkt. Wir wollen Gebäude zum Teil des Energiesystems der Zukunft oder eigentlich von morgen werden lassen.
Also wie so flexible Batterien sozusagen.
Ja, der Gebäudebestand ist dem Grunde nach die größte virtuelle Batterie, die wir in Deutschland haben. Wir müssen sie nur digital ermächtigen, digital enablen. So, wow, das ist ein großes Thema, was wir haben. Und das andere große Thema, was wir haben, und dann können wir gucken, wo wir einsteigen. Und das andere große Thema ist natürlich jetzt generative KI, die wahnsinnig viele Möglichkeiten bietet. Und da jetzt reinzukommen und zumindest den zweiten Kampf der Wertschöpfung in Europa noch zu gewinnen, das ist unsere anderer großer Antrieb gerade, weil die Technologie, also die Large Language Models, die man braucht, da sind wir in Europa nicht wettbewerbsfähig. Aber wenn man guckt, was man jeden Monat an Lizenzkosten Richtung OpenAI überweist, ist das de facto auch eine Enteignung. Wir haben jeden Monat Geldmittel, die einfach abfließen und die wir nicht im Land halten können. Und wenn wir es jetzt nicht schaffen, diese Technologie zu verwenden, sodass wir dann die sekundäre Wertschöpfung im Land halten, dann haben wir noch ein viel größeres Problem.
Und was ist, also du hast jetzt genau zwei Punkte angesprochen, die wir, glaube ich, auch auf dem Zettel haben, ne? Dieses Thema Gebäude als Batterie und natürlich auch das KI-Thema. Was würdest du denn sagen, also was muss denn passieren, damit wir das im Land halten, damit wir da vorankommen? Ist ja, also klassischerweise Immobilienwirtschaft ruft ja dann immer sofort mit, ja, Gesetze und das, die ganzen Verordnungen, das stimmt alles nicht, das muss alles anders werden.
Genau, wir brauchen erstmal braucht man natürlich die Innovatoren, die irgendein Angebot haben. Aber davon haben wir zahlreiche. Davon haben wir nicht nur uns, doch es gibt viele Startups, PropTechs, Leute auch aus der etablierten Wirtschaft, vielleicht da ein bisschen weniger, die neue Geschäftsmodelle, neue Modelle an den Markt bringen. Aber es ist einfach auch die Verantwortung, dass sich das Mindset auf der Kundenseite ändert. Ja, wenn ich die ganze Zeit sage, okay, wie beispielsweise die Stadt Köln, bei uns funktioniert in der Gebäudewirtschaft alles lokal, wir gehen definitiv nicht ins Internet, dann verschließe ich mich systematisch gegen allen Entwicklungen, die da kommen. Das muss man so klar sagen. Sondern wir müssen gucken, okay, wie kriegen wir Data Security in den Griff? Wie kriegen wir den Datenschutz in den Griff? Und dann müssen wir rauskommen aus der Überlegung der Datensparsamkeit. Bei persönlichen Daten völlig klar. Aber diese ganze Debatte ist in Deutschland so verzerrt, dass eine Datensparsamkeit auf einmal auch jedenfalls in den Köpfen auf maschinellen Daten angewendet wird. Und da berauben wir uns wahnsinnig viel Potenzial. So, das heißt, wir müssen uns öffnen für diese Technologien, damit wir aus diesen Technologien Geschäftsmodelle machen, die wir dann wieder exportieren können. Weil sonst kommen die Geschäftsmodelle, werden dann in anderen Ländern entwickeln und überrollen uns dann auf unserem eigenen Markt. Und dann zahlen wir nicht nur für die Technologie, dann zahlen wir auch noch für die Geschäftsmodelle. Und wo soll dann am Ende digitale Wertschöpfung noch stattfinden? Und wenn man überlegt, okay, wir werden uns alle wieder reindustrialisieren in Deutschland, dann ist das eine Wette, die man eingehen kann. Aber ich hätte gerne auch ein bisschen digitale Wertschöpfung im Land.
Mhm. Ich finde das total spannend, auch gerade deine Antwort auf Markus' Frage, was dafür dann eigentlich passieren muss, um Gebäude so als Batterie denken zu können, weil was wir hier in unseren Aufnahmen ganz häufig hören, ist wirklich die Antwort erstmal die Regulatorik, ne, dass das einfach eine große Rolle spielt. Ich hätte mir jetzt bei dir auch vorstellen können, dass du sagst, wirklich erstmal die technische Infrastruktur sozusagen, ne, dass da ein Thema ist, was erstmal aufgearbeitet werden muss, aber so durch diese Datenbrille zu gucken, wie ist da die Offenheit, ist natürlich auch ein großes Thema. Also es gibt einfach wahnsinnig viele Facetten, die da berücksichtigt werden müssen.
Ja, es wird ja gesagt, Deutschland oder in vielen Unternehmen gibt es so eine gewisse Datenlegasthenie, dass man, ja, was sind überhaupt Daten, Datengefühl in Prozessen, Daten strukturiert ablegen. Eigentlich müssen wir auch ganz viel mit Bildung gegenüber dem Thema kommen. Ich sehe eine große Verantwortung bei Universitäten, aber auch in Schulen, aber tatsächlich auch in der beruflichen Weiterbildung, ne, und das gilt eigentlich für alle Bereiche. Konzernlenker sollten sich viel mehr Gedanken machen, wie komme ich eigentlich von so einer Datenlegasthenie in meinem Unternehmen hin zu so einer Liturgie, dass ich mich damit auskenne, dass die Leute den Wert der Daten schätzen. Und das ist ein Punkt, wo wir wirklich ansetzen können, um weiterzukommen.
Und ist das ist das in anderen Ländern besser? Also so, wenn man jetzt nur mal so den europäischen Kontext guckt, oder sind wir da alle so ein bisschen... Also, alte Welt verschnarcht.
Also in anderen Ländern ist es anders.
Anders schlimm. Oh Gott.
Genau, oder auch vielschichtiger, wenn man die USA beispielsweise anguckt. Aber ich denke, dass in anderen Ländern schon ein gewisses stärkeres Gespür für Daten da ist. Jetzt hatte die angesprochen bezüglich Infrastruktur. Wenn man sich anguckt, wo steht Deutschland da, Smart Meter Rollout, sicherlich sehr weit hinten im Vergleich zu Osteuropa. Da sind wir viel weiter. Und klar haben die Vorteile. Ich kann mich nur um eine Sache kümmern und wir sind kein Messstellenbetreiber, kein Smart Metering Dienstleister. Wir hoffen, dass da schnell genug nachgezogen wird, dass wir eben so Themen wie Demand-Side-Management, also die virtuelle Batteriengebäude, auch schnell genug ausgerollt kriegen im Nichtwohngebäudebestand. Es gibt da andere Ansätze, 1,5 Grad, die das ja für Wohngebäude machen. Die bringen das komplette Set mit. Das ist in Nichtwohngebäuden ein bisschen schwieriger. Aber da haben wir natürlich einen Nachteil zu den Ländern, wo bessere Infrastruktur da ist.
Ja, ein bisschen weiter weg von dem Thema, aber ich war gestern im Zug unterwegs und wir zeichnen ja jetzt so zum Ende der Fußball-Europameisterschaft auf und dann waren natürlich auch wieder Fußballfans im Zug und es waren Engländer und die saßen hinter mir und ich habe gehört, wie die sich unterhalten haben und furchtbar genervt waren vom Internet im ICE. Also ehrlicherweise war ich das auch. Wobei ich sonst wirklich ein hohes Lied auf die Deutsche Bahn singe, aber das begegnet einem jetzt in den letzten Wochen schon total viel. Ne? Also das spiegelt einem ja so, die Leute, die aus anderen Ländern kommen und plötzlich sagen, ich hatte auch Gespräche mit Schweizern, die gesagt haben so, was ist denn mit eurer Bahn los? Was ist denn mit eurem Verkehrssystem? So, also die haben das auf einem charmanten Schweizer Dialekt gemacht, das kann ich jetzt leider nicht, aber also das führt einem schon so vor Augen, wie das Infrastrukturthema so ist.
Ich glaube, wir müssen uns in diesem Land mehr anstrengen, als das allen Leuten klar ist aktuell. Wenn ich mir angucke, wie die Leistungsbereitschaft aktuell ist und dass wirklich höchst ausgebildete Menschen sagen, obwohl sie noch keine Kinder haben und obwohl sie noch eigentlich ganz normal arbeiten könnten, ja, ich will aber maximal 30 Stunden die Woche arbeiten, weil mir das reicht, dann ist das eine private Entscheidung, die wir natürlich als Arbeitgeber akzeptieren, die auch fein ist und dann sind sie vielleicht auch produktiver, das ist alles gut und wir möchten ja solche Leute auch bei uns haben, weil sie eben viel können. Aber wenn man das volkswirtschaftlich denkt und guckt, okay, wir sind im Wettbewerb mit so vielen anderen Volkswirtschaften, die technologisch auch noch woanders stehen und die eine Infrastruktur haben, die nicht vernachlässigt wurde. Ich weiß nicht, das gibt ja immer das böse Wort, kaputt gespart wurde. Ja. Das sehen wir in vielen Bereichen. Dann haben wir hier einfach Nachteile. Und wenn dazu noch kommt, dass wir nicht mehr so viel leisten wollen, dann kann man anfangen, sich Sorgen zu machen.
Ja, ja.
Aber ich möchte nicht alles schlecht reden. Ne? Wir haben auch ganz viele Punkte, die einem total viel Hoffnung machen. Und wir bewegen ja auch viel. Aber es könnte immer noch ein Quanten schneller gehen.
Ja, ich habe auch gerade gedacht, wir rutschen so ein bisschen ins Philosophische ab. Irgendwie so.
Ich würde gerne nochmal auf konkret auf Anwendungen gucken. Und wenn man jetzt mal auf Gebäudeeigentümer guckt, dann finde ich, ist es oft so, es wird oft so von Pilotprojekten gesprochen. Ne? Wir machen jetzt ein Pilotprojekt und wir gucken uns das an. Und mich würde mal interessieren, wie groß ist so aus eurer Erfahrung die Bereitschaft der Eigentümer zu sagen, wir sind jetzt mal über diesen Status Pilotprojekt raus und gehen jetzt mal das ganze Portfolio zum Beispiel an.
Also wenn man zeigt, dass es eine positive Auswirkung auf deren Rendite hat und man zeigt, dass man ein verlässlicher Partner ist, dann kommt man sehr schnell in den Rollout.
Okay.
So, das ist einfach so. Also ich habe eigentlich nicht erlebt, dass wir jemanden in Pilotprojekten überzeugt haben, qualitativ und auch einfach wirtschaftlich, der dann gesagt hat, okay, nee, jetzt will ich aber nicht in den Rollout. Es gibt Strukturen, wo Rollouts schneller gehen und es gibt Strukturen, wo Rollouts langsamer vonstatten gehen. Ne, weil das ist ja eine neue Technologie, die in ein sehr eingefahrenes Bild aus Asset Management, Property Management, Facility Management, Wartungsdienstleistern sich irgendwie einfügen muss und da wahrscheinlich auch die Zusammenhänge in der klassischen Immobilienwirtschaft ein Stück weit verschiebt. Das heißt, es ist Change Management und eine Kommunikationsaufgabe. Jetzt gibt es einfach starke beispielsweise große Shopping-Center-Anbieter, die einfach schon sehr klar sind, wie sie ihre Center bewirtschaften, wo das schneller geht. Es gibt gewisse Anreizstrukturen in Asset-Management-Organisationen, wo die sehr durchregieren können von oben, wo die Führungskräfte incentiviert sind an CO2-Einsparungen, an der Veränderung, wo das schnell geht. Gibt aber auch welche, ganz klassische Situationen, gibt es ein Asset-Management, daneben gibt es ein Innovation- oder Nachhaltigkeitsmanagement und auf der anderen Seite gibt es noch ein Fondsmanagement. Und die Objekte werden aber durch individuelle Asset-Manager, die eine gewisse variable Vergütung haben, geführt. So in so einem Konstrukt so ein Produkt einzubringen, das ist unglaublich langwierig. Mhm. Ne? Aber der Wille, grundsätzlich in Rollout zu kommen, der ist da und es gibt sehr positive Beispiele.
Und ich denke, da spielt auch das Bewusstsein eine große Rolle. Ne? Also wer hat dann auch das Bewusstsein für diese Notwendigkeit? Also ich habe da jetzt den Paragraph 71a von der GEG-Novelle im Kopf, eben da die Pflicht zur Umsetzung bis Ende des Jahres. Vielleicht magst du einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einordnen, was es damit eigentlich auf sich hat, worum es da geht und wie die Umsetzung dann aussehen kann.
Also erstmal, was hat es damit auf sich? Es wurde in der Energy Performance of Building Directive seit 2012 gesagt, dass Monitoring Control Interface Systems für Gebäude sinnvoll sind und reinkommen sollten. Das wurde dann immer weiter verschärft. Am Ende des Tages wurde sich über Brüssel geeinigt, dass sie ab 01.01.2025 eben Pflicht werden ab 290 Kilowatt und ab 29, ab 70 Kilowatt. Leistung der HVAC-Systems. Also der gebäudetechnischen Anlagen, Heating, Ventilation and Air Conditioning. Deutschland wurde es dann übersetzt und gesagt, okay, einmal für die Heizungsanlage oder für die kombinierte Heizung und Lüftungsanlage oder für die Klimaanlage oder für die kombinierte Heizung und Klimaanlage. Was passiert dann in Deutschland? Das sind schon die Erfahrungen. So, das heißt, machen wir gleich. So, also es ist relativ klar, Intention des Gesetzgebers, solche Systeme sind sinnvoll, die Diffusion der Systeme ist nicht schnell genug. Wenn wir CO2 einsparen wollen, müssen wir die regulatorisch verorten. Ist natürlich auch viel Lobbyarbeit der Gebäudeautomation dahinter gewesen, hätte es unter Umständen gar nicht gebraucht, weil es immer klarer wird. Ne? Also wenn man guckt, CO2-Preis und so, also es hätte auch andere Anreizmodelle geben können, aber wir haben die Regulatorik, das heißt, wir müssen jetzt als Unternehmen das Beste draus machen. Was gefordert ist, digitale Energiemanagementsysteme, die Analysefunktion haben. Es ist gefordert, dass es einen Prozess drumherum gibt, einen Managementprozess, dass jemand dafür verantwortlich ist, dass sie richtig betrieben werden. Und es gibt noch verschiedene Forderungen hinsichtlich Neubau, dass Systeme offen gestaltet werden müssen, herstellerunabhängig gestaltet werden müssen. So, was sind unsere Erfahrungen? Es gibt Erfahrungen, wo man das Thema mit dem Asset Management anspricht und einem gesagt wird, ja, aber ich habe Dienstleister, die sind für den gesetzeskonformen Betrieb meiner Gebäude verantwortlich. Das ist eine spannende Aussage. Vor allen Dingen, wenn man dann sagt, man will EU-Taxonomie-konform sein. Und wer macht denn die Unterschrift drauf, dass man das ist? Und habt ihr mit den Dienstleistern eigentlich mal gesprochen? Ja, aber der Dienstleister müsste mich ja darüber informieren, hat er bisher noch nicht getan. Das finde ich ganz spannend. Ne? Also eine Erfahrung ist wirklich, dass ich so ein bisschen hinter den Dienstleistungen versteckt wird und gar nicht mit den regulatorischen Anforderungen so richtig beschäftigt wird. Es sind wenige. Die sich damit beschäftigen, die müssen erstmal Sicherheit finden. Und da sind die Erfahrungen in Deutschland, dass leider aus verschiedenen Interessen proaktiv Unsicherheit geschürt wird. Wenn man ganz ehrlich ist und sich das GEG anguckt, ist der Gesetzestext aus meiner Sicht klar. Aber es treibt tatsächlich dann aus verschiedenen Gründen Blüten, dass beispielsweise gesagt wird, okay, wir reden von einer Heizungsanlage. Was ist denn, wenn ich zwei Heizungsanlagen im Gebäude habe, die jeweils eine Nennleistung von 250 Kilowatt haben? Dann fällt mein Gebäude ja nicht unter die Richtlinie. Sagt auch noch das grüne Wirtschaftsministerium von Robert Habeck. Da gab es eine Fragestunde mit der DENEF. Ja, das interpretieren wir auch so. Also es steht ja hier für die Heizungsanlage. Aber klar, ein Gebäude kann auch Heizungsanlagen haben. Dann hat ein, sage ich jetzt nicht namentlich, ein großer Vertreter des Asset Management gesagt, okay, dann baue ich jetzt also nur noch Gebäude mit 5 Heizungen a 69 Kilowatt. Weil ich dann von der Pflicht betreibt werde. Oder wie ist das gemeint? Ja. Also völlig widersinnige Diskussion, die natürlich aus der einen Seite getrieben sind von OEMs, die noch keine Lösung für das Thema haben, von der anderen Seite getrieben sind von der Wirtschaft, die nicht zu schnell Regulatorik haben möchte und keine Strafen zahlen möchte und einfach da Aufschub haben möchte und natürlich von wahrscheinlich wirklich von Anwälten, die von solchen Unsicherheiten profitieren. Und das denke ich mir, Leute, guckt euch das Gesetz an, begreift es als Chance. Es ist eure Legitimation, jetzt in den in digitalen Transformationen des Gebäudebetriebs einzusteigen. Seht es als Chance, macht es. Es gibt verschiedenste Dienstleister, die am Markt sind. Es gibt mittlerweile mehrere zertifizierte Dienstleister, die einem das schnell technisch-wirtschaftlich nachweisbar ausrollen können in einem Portfolio. Legt einfach los und diskutiert nicht darüber. Und das ist mein Mindset-Problem. Das ist meine Erfahrung, die ich in dem Land gemacht habe. Und das macht mich traurig.
Ja. Das ist genau dieser Punkt, ne, zu sagen, so grundsätzlich, natürlich kann ich jetzt nach so einer Lücke suchen und ich finde auch einen schlauen, was weiß ich, Anwalt oder was auch immer, der mir diese Lücke irgendwie zeigt, aber es geht ja eigentlich um was anderes. Und das als Chance zu begreifen und zu sagen, das ist jetzt auch irgendwie eine Aufgabe, die wir alle haben und das kann man auch lösen. Und nicht nach dem Paragraphen suchen, wie ich da irgendwie mich schlau rauswinde, sozusagen, ja.
Ja, genau. Okay. Und tatsächlich ist es ja so, wenn ich es schlau mache, sind diese Kosten vollständig umlegbar. Und wo ich früher Argumentationsschwierigkeiten gegenüber meinem Fondsmanagement hatte als technischer Asset Manager beispielsweise, habe ich jetzt quasi in Anführungsstrichen oder habe ich eine Legitimation, das zu tun. Und ich kann sogar noch zeigen, dass es wirtschaftlich ist. Es ist eigentlich eine traumhafte Situation.
Mhm. Ja. Ja, spannend. Das ist interessant dann zu sehen, wie im Alltag quasi die Erfahrung dann ist.
Aber das nicht verändern wollen, andere Abläufe, neue Aufgaben. Wir haben das immer schon so gemacht und wir wollen keine Veränderung. Das ist so stark in den Unternehmen drin, dass eben viel unternommen wird, sich nicht verändern zu müssen.
Ja, und die Angst vor Veränderung ist auch wieder ein perfektes Stichwort für unser nächstes Thema. Und zwar geht es ja um KI, denn KI ist ja, kann man schon sagen, ab diesem Jahr spätestens jetzt schon mehr in der Branche angekommen. Wie sind da eure Erfahrungen? Wie setzt ihr sie ein? Und was sind jetzt auch eure Pläne für die Zukunft?
Also KI war bisher, bevor Generative AI, also ChatGPT, OpenAI, bevor diese Welle kam, war es für uns ein reines Mittel zum Zweck. Also wir haben früher Zeitreihen aus Gebäuden aufgenommen, wussten nicht genau, was die bedeuten. Es müssten Ingenieure genau drauf gucken und sie interpretieren. Und das ist eine Aufgabe, die haben wir der Maschine gegeben. Mit Language Processing, mit Zeitreihenklassifikation, also sodass wir statistische Merkmale aus der Zeitreihe benutzen, sodass wir das, was der Techniker da aufgeschrieben hat, wie einen Datenpunkt benannt haben, nutzen, um der Maschine zu sagen, was bedeuten diese Zeitreihen, damit sie danach interpretierbar sind. Das ist ein Thema. Das zweite Thema ist, wir machen ja modellprädiktive Steuerung. Das heißt, wir generieren thermische Modelle von Gebäuden. Da nutzen wir Machine Learning Algorithmen, setzen wir da ein. Also entlang unserer ganzen Wertschöpfungskette gibt es viele kleine Anwendungen von im weiteren Sinne KI-Algorithmen. Jetzt ändert sich das ein bisschen. Wir haben jetzt eine Technologie, die unser Produkt auf ein ganz anderes Level heben kann. Das ist die generative KI. Wo drin ist die gut? Im Verstehen großer Ansammlungen an Dokumenten, im Semantik aus großen Datenmengen lesen. Und das ist total spannend, wenn man über den Gebäudebetrieb nachdenkt. Wir haben haufenweise Revisionsunterlagen, haufenweise Fachbücher, wie Gebäude betrieben werden müssen. Wir haben Herstellerbedienungsanleitungen, die es gibt. Und wir haben unseren eigenen Datenschatz, unsere Handlungsempfehlung. Sondern wenn wir jetzt denken, wenn man das zusammenbringt mit weiteren Informationen, können wir den Nutzer ganz anders, also unseren Anwender, unseren Nutzer, also den technischen Betreiber am Ende des Tages ganz anders unterstützen im Betreiben eines Gebäudes. Vielleicht damit es konkret ist, ein Beispiel. Man geht in den Keller zu einer Pumpe und auf der Pumpe steht Fehlercode 158. Das müsste man ja irgendwo nachgucken. Was bedeutet das denn? Wenn man dieses Wissen aber hat, direkt an einem Assistenten, kann man direkt sagen, das bedeutet, dass die Pumpe zu oft getaktet hat und in Störabschaltung gegangen ist. Beispielsweise. Um das zu beheben, bei diesem speziellen Hersteller musst du dies und jenes tun. Also eine große Unterstützung. Das war jetzt allgemeines Wissen. Wenn man jetzt spezifisches Wissen noch sich überlegt, ne? Wie ist das spezielle System, das spezielle gebäudetechnische System aufgebaut? Wie ist die konkrete Handlungsanweisung? Dann kann das wirklich sein, okay, du musst dich beim Informationsschwerpunkt 3 mit der Steuerung verbinden und dort die und die Parameter am Handdisplay ändern. Das ist wirklich die Vision, wie wir es viel einfacher machen können, Gebäude effizienter zu betreiben. Das ist so das nächste Level. Und da gibt es ganz viele technische Schwierigkeiten, weil man muss allgemeines Wissen mit speziellem zu schützenden Wissen, also einmal von unseren Kunden selber, ne? Es will ja keiner, dass eine Revisionsunterlage und seine eigenen Daten jetzt irgendwie an ein OpenAI Large Language Model transferiert werden, sondern das sind Daten, die gehören unserem Kunden, die müssen unserem Kunden weiter gehören. Und dann haben wir noch die ganzen herstellerspezifischen Daten, die haben ja auch ein Urheberrecht. Es gibt gerade eine Klage von der New York Times gegen OpenAI, weil OpenAI natürlich auf New York Times Artikeln trainiert wurde, was aber eigentlich, ne? Also wir haben da nochmal ganz andere Themen, die müssen wir lösen, dann müssen wir daraus ein Produkt machen und dann müssen wir es einführen. Und das ist ein großer Track, mit dem wir uns gerade beschäftigen.
Das klingt, als hättet ihr noch ein, aber wie wir das hier so oft im Podcast ja auch hören, trotzdem auch nach einer sehr positiven Herangehensweise. Ne? Also ihr seht eben die Unterstützungsmöglichkeiten und hier wird niemandem was weggenommen, sondern einfach nur vereinzelt Aufgaben übernommen, die dann ja genau diese Unterstützung bieten können.
Absolut. Wir haben im Facility Management ja einen starken Fachkräftemangel. Wir haben den Fachkräftemangel eigentlich überall. Und ich denke, wir brauchen diese Technologie unbedingt, um erstmal geringer qualifizierte Leute in diese Berufe zu bringen. Und zweitens, um die bestehenden Leute auch einfach produktiver zu machen. Es gibt Aufgaben ohne Ende.
Ja, und dann sind wir wieder bei diesem Punkt, das hatten wir eben auch schon, ne? das als Chance zu sehen. So, es sind Aufgaben, ne, und es sind Herausforderungen, aber am Ende liegt da drin halt auch eine riesen Chance.
Ja, wunderbar. Ich finde, das ist doch wieder ein gutes Schlusswort, wo wir ja vorhin so etwas in diese herausfordernde Schiene gerutscht sind, doch jetzt zu seinem positiven Abschluss zu kommen. Wir bedanken uns ganz herzlich bei dir, Johannes, für deine Zeit, für dieses tolle Gespräch und ja, wir freuen uns auf den weiteren Austausch mit dir.
Ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Vielen Dank, schön, dass du da warst. Jetzt bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen, nämlich vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn Sie uns zu dieser Folge von Sphärum Talk etwas sagen möchten, Lob, Kritik oder einfach Ihre Gedanken, wenn Sie uns ein Thema vorschlagen möchten oder vielleicht einen Gast, die oder den, die Immobilienwelt da draußen unbedingt mal hören sollte, dann können Sie uns schreiben. Am besten direkt an talk@rotonda.de oder talk@jung.de.